Geschwister der Gemeinde Jena. Zunächst einmal ganz herzliche Grüße aus Berlin-Schöneberg. Das ist meine Heimatgemeinde. Habe ich was vergessen noch? Die Kinder gehen noch. Kinder, macht's gut. Euch viel Spaß. Ihr dürft gehen, die anderen müssen bleiben. Noch einmal ganz herzliche Grüße aus Berlin-Schöneberg, der Gemeinde, in der ich Pastor sein darf seit schon vielen Jahren, 23, jetzt sind wir da, ne? So lange ist das schon. Also eine große Gemeinde, eine Gemeinde mitten in der Stadt, eine Gemeinde, die viele Herausforderungen erlebt hat in ihrer Geschichte, aber eine Gemeinde, von der aus auch sehr viel Gutes passiert ist. Heute gehören zur Gemeinde verschiedene Krankenhäuser und Einrichtungen, die der Gemeinde gehören. Und ich erzähle das deswegen immer wieder gerne, weil mir das wichtig ist, dass mal mit der Idee einiger weniger Leute, die ganz beherzt waren und die das getan haben, was Martin Luther King mal gesagt hat, gib mir 10 Leute, die nichts mehr fürchten als Gott oder nichts mehr fürchten als ja, nicht mehr Gott und nicht mehr ablehnen als das Böse in dieser Welt und ich werde die Welt verändern. Das war damals Walter Hoffmann, der hat in einer Situation angefangen nach dem Krieg und heute sind daraus 13 Gesellschaften, über 60 Einrichtungen und 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden. Und das von der Baptistengemeinde ausgehend. Sage ich nur Mut, immer weiter. Es werden nachfolgende Generationen die Geschichten erzählen, aber immer da, wo Veränderung passiert im Leben, haben Einzelne irgendwann mal angefangen. Viele warten immer darauf, dass irgendwann irgendwas mal passiert, aber es wird nicht passieren, wenn nicht einige anfangen werden. Wenn ich Martin Luther King gerade erwähnt habe, dann ist Martin Luther King sicherlich auch nicht wenig schuld daran, dass die Amerikaner heute einen schwarzen Präsidenten haben. Er selbst hat es nicht mehr erlebt und ich glaube, dass das zu unserer Aufgabe als Christinnen und Christen in dieser Welt gehört, dass wir an manchen Stellen einfach anfangen, auch wenn wir das Ende noch nicht absehen und wenn wir auch nicht unmittelbare Nutznießer dessen sind, was wir angefangen haben. Deswegen auch zu dem Text, den ich heute auslegen möchte und in dessen Folge wir auch noch das ein oder andere tun dürfen. Jeder, der sich heute Morgen hier hinsetzen wollte, musste vorher einen Stein in die Hand nehmen. Dieser Stein spielt noch eine Rolle. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht schon irgendwo hingekehrt oder weggeworfen oder rausgebracht, wo er eigentlich hingehört, sondern habt ihn noch da. Wir brauchen ihn nachher noch mal, ganz kurz. Zunächst einmal zu dem Text. Ich habe zwei Texte für heute. Einer kommt aus dem Matthäusevangelium, dem 11. Kapitel, und zwar der Vers 28 und folgende. Dort sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Wort, das sehr vertraut ist für die, die schon ein bisschen länger unterwegs sind. Viele werden es auswendig können. Trotzdem, bevor ich noch ein paar Gedanken dazu sage, so ein paar Schritte mal zurück zu der Situation, in die Jesus hinein dieses Wort sagt. Wir wissen, dass die Worte, das hat Jesus selber gesagt, die er gesprochen hat, Ewigkeitscharakter haben, aber trotzdem sind sie auch in eine bestimmte Situation hineingesagt und man versteht manche Worte besser, wenn man auch die Situation kennt. Jesus hat dieses Wort den Menschen seiner damaligen Zeit gesagt. Und die lebten in Israel. Aber diese Zeit war geprägt durch mancherlei Herausforderungen, andere als unsere Zeit, aber auch mit Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen war, dass ein gläubiger Jude über 600 Gebote täglich im Blick behalten musste, um sie einzuhalten. Denn es gab in Israel ein Wissen darum, dass der Messias kommen wird, wenn alle Juden es schaffen, an einem Tag alle 613 Gebote einzuhalten. Und weil sie es nicht schafften, kam der Messias nicht. Und deswegen gab es die Messias-Polizei. Die hießen Pharisäer damals, aber die passten darauf auf. Und die passten sehr darauf auf. Die Pharisäer waren keine bösen Gesellen. In meiner Sicht kommen die oft viel zu schlecht weg. Die Pharisäer waren gute Jungs, weil die hatten eine Idee. Und diese Idee hieß, wir müssen alles dafür tun, dass das Reich Gottes zur Durchsetzung kommt. Aber die Mittel, zu denen sie gegriffen hat, die machten sie nun zu den schlimmen Jungs, weil sie nämlich den Menschen ständig in den Kochtopf guckten, auf die Finger guckten, auf alles das, was sie taten und immer einen erhobenen Zeigefinger hatten, um zu sagen, das dürft ihr aber nicht. Und wenn ihr das so weitermacht, dann werdet ihr mal sehen, was passiert, nämlich erst einmal aus der Perspektive des Messias nichts und für euch wird viel Elend kommen, wenn er denn nicht kommt. Diese Glaubenspolizei, die sehr darauf achtete, dass alles in Ordnung war, legte den Menschen damit eine schwere Last auf. Wer wollte denn gerne schuldig dafür sein, dass der Messias nicht kommt? Wer wollte denn gerne in Verantwortung genommen werden dafür, dass die Erlösung, auf die das Volk wartet, ausbleibt? Da waren die Römer und da waren die Zöllner und da waren alle die, die die Menschen bedrückten. Wer bitte wollte dafür verantwortlich sein? Das war eine schwere Last, weil jeder wusste, in dem Moment, wo du irgendetwas tust, das diesen Geboten widerspricht, verhinderst du das Kommen des Messias. Was für eine Last auf Menschen. Glaubenspolizei gibt es heute auch noch. Die ist nicht ausgestorben. Die nennen sich heute nicht mehr Pharisäer, sondern tragen andere Namen. Aber sie beobachten immer noch mit Argusaugen, dass alle die, die fromm sein wollen, es auch in ihrer Meinung nach und in ihrer Sicht sind. Und alle anderen, die eben nicht fromm sind, die sind auch schuld am Elend dieser Welt. Glaubenspolizei hat es immer gegeben. Nach Recht und Ordnung. Jesus gehörte nie zur Glaubenspolizei. Der wollte etwas anderes. Und er sagt es den Menschen in dieser unmittelbaren Situation. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, die ihr Lasten tragt. Kommt! Da wird keine Bedingung gestellt, da wird nicht ein einziges Gebot gesagt. Da wird noch nicht einmal dieses eine große Gebot genannt, das Gebot der Liebe. Sondern da ist einfach eine Einladung ausgesprochen für alle Menschen. Kommt! Kommt her, die ihr Lasten tragt. Und das galt für alle. Denn damals waren es die 613 Gebote, die es einzuhalten galt. Und heute sind es viele Dinge, die wir mit uns rumschleppen. Vielleicht auch manches in unserem Gewissen, das uns zur Last geworden ist, weil wir denken, wir tun etwas, was nicht in Ordnung ist. Wir handeln in einer Art und Weise, wie es doch nicht sein darf. Wir denken manchmal Dinge, die erschrecken uns selber. Und dann tragen wir sie mit uns, diese Last. Und dann tragen wir auch noch gerne die Lasten der anderen mit uns, die so falsch sind. Oder so unordentlich sind, oder so glaubensschwach sind, oder nicht eindeutig genug sind, oder die Schrift nicht. Und dann kriegt man Angst. Und dann kommt nämlich eine Riesenlast im Leben mit dazu. Das ist diese Angst. Ich werde in den nächsten Tagen noch 55 Jahre. Kriegt da manchmal selber einen Schreck vor, die älter sind, sagen, wieso erschreckst du dich? Wir haben wir längst hinter uns. Die jünger sind, sagen, ach du liebe Zeit, so alt schon und so. Alter ist etwas sehr Relatives. Ich werde jetzt 55 Jahre alt und gehöre so lange irgendwie auch in die Gemeinde. Eigentlich ja schon ein bisschen eher, denn meine Mutter ist immer schon singenderweise mit mir in den Gottesdienst gegangen. Und die Gemeinde ist mein Zuhause, das war sie immer. Egal welche Ortsgemeinde es gerade war. In der ich jetzt bin, ist die Gemeinde, in der ich am längsten in meinem Leben bin. Aber ich habe noch nie an einer Gemeinde so viel an Elend gesehen, wie ich es in der Welt gesehen habe. Wie viel Leid fügen wir uns untereinander zu? Wie viel fromm verbrämte Verdächtigung? Wie viel Bösartiges hinter dem Rücken reden? Wie viel Aufrechnen von Recht und Gerechtigkeit nach unserem Sinne. Wie viel rechthaberische Intoleranz und wie viel hasserfüllte Worte. Und das Ganze unter der Überschrift des Evangeliums. Wir meinen es ja immer nur gut. Sicher, in der Welt gibt es auch sehr, sehr viel Elend. Heide Koch hat gerade zu mir gesagt, wir haben ein Lied ausgelassen, ist das schlimm? Dann habe ich gesagt, nee, schlimm ist, dass es in Afghanistan immer noch keinen Frieden gibt. Aber ein Lied auszulassen ist überhaupt nicht schlimm. Aber manchmal sind wir so, dass wir die große Weltpolitik auf unser Klein-Klein unseres Lebens runterrechnen und meinen, weil in der Gemeinde das eine oder andere passiert ist, was uns nicht gefällt, das sei schlimm. Das ist nie schlimm. Das sind menschliche Unwägbarkeiten, die passieren nun einmal. Aber wie viel Angst herrscht in unseren Gemeinden, dass wir es ja alles richtig machen und wir scheitern daran, weil wir es einfach nicht können. Ein Wort zu viel, eine falsche Geste, irgendeinen komischen Gedanken und den auch noch ausgesprochen, irgendeine Kleinigkeit übersehen und die halbe Christenheit kann sich darüber aufregen und echauffieren und kann ein Theater machen, das es Gemeinden geradezu spalten kann. Ich bin jetzt 55 Jahre, ich glaube, ich sagte das vorhin schon, es beschäftigt mich sehr, aber dahinter steckt noch etwas anderes, das staunende Feststellen, dass es die Gemeinde immer noch gibt. Das war das, was mich während meines langen Theologiestudiums am meisten beeindruckt hat, dass in einer langen Kirchengeschichte mit allen Verrücktheiten, die es gab, und die Kreuzzüge, die kennt jeder, und die Hexenverbrennungen kennt auch jeder, und die Schwerter, die im Namen Gottes gesegnet worden sind, davon haben wir auch schon alle gehört, und dann diese Ausgrenzung und Abgrenzung und was die Frommen alles angerichtet haben in dieser Welt, dass es trotzdem noch einen lebendigen Glauben gibt. Das war für mich das größte Wunder. Und wenn ich an irgendeiner Stelle gewusst habe, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, um mit Hiob zu sprechen, dann an dieser Stelle zu wissen, in allen Unwägbarkeiten einer Menschengeschichte, mit allen Auf und Abs, gibt es einen lebendigen Glauben. Und jetzt stehe ich da mit meiner Last. Und da steht Jesus auch und sieht unsere Last und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus grenzt niemanden aus, sondern alle Lasten sind gemeint. Alles das, was wir mit uns rumtragen können. Kommt her, ihr seid eingeladen. Deswegen konnten die Pharisäer Jesus ja nicht leiden, weil der machte ihnen ihr System kaputt. Der fuhr dazwischen, der ließ sich das nicht sagen, was richtig ist und falsch ist. Und nicht nur deswegen, weil er Jesus, der Sohn Gottes war, sondern weil er auch mit einer anderen Sendung kam. Und diese Sendung hieß eben nicht Gesetz, sondern hieß Freiheit. Seine Sendung war nicht Ordnung nach irgendeinem tabellarischen System, sondern war Evangelium, eine gute Botschaft zur Erlösung aller Menschen. Und da kamen sie alle drin vor. Das, was mich am meisten erschreckt hat im Laufe meines Christenlebens, war, wie viel Angst es unter Christen gibt. Es ja alles richtig zu machen, bloß nichts verkehrt machen, nur nicht ein falsches Wort sagen, nur nicht etwas tun, wo, ach du liebe Zeit, man aus der Gnade herausfallen könnte. Damit treten wir aber wieder zurück in das alte Glied der Pharisäer und wir wollen Ordnungen für Liebe setzen und wollen Systeme gegen Evangelium setzen. Es gibt ein zweites Wort, das ich mit einbeziehen möchte in meine Gedanken. Das steht im Galaterbrief im 5. Kapitel, Vers 1. Und das macht es deutlich, um was es geht. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien, die ähnliche Probleme hatten, im 5. Kapitel, Vers 1. Da ging es zwar mehr um Beschneidungsfragen, aber im Prinzip meinte er das Gleiche. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und wir Christen hören gerne hinter diesem Wort Freiheit Liberalismus. Jetzt kann jeder machen, was er will. Anarchie! Jetzt gleich geht's drunter und drüber. Da macht hier jeder, was er will. Aber wir sind doch Christusleute. Und als solche werden wir nicht einfach machen, was wir wollen. Sondern wir werden uns immer an Christus orientieren. Wenn Gemeinden in die Krise kommen, und so ein bisschen habe ich immer wieder mal damit zu tun, dann deswegen, weil sie sich meistens um Randfragen streiten. Wenn sie sich auf Christus konzentrieren würden, gäbe es keinen Streit. Müsste es keinen Streit geben. Die Galater kriegen sich an die Köpfe wegen der Beschneidungsfragen, muss nun oder muss nun nicht. Die Korinther haben Riesenprobleme wegen des Asklepios-Tempels. Ist er nun erlaubt oder ist er nicht? Und über alle möglichen Dinge kann man sich zerstreiten, herrlich zerstreiten. Es gehört offensichtlich zu unserem Menschsein dazu. Und irgendwie haben wir auch ein gewisses Wohlempfinden dabei, wenn wir uns mal wieder gezankt haben. Vielleicht auch, weil die Versöhnung dann so schön ist, wenn sie dann stattfindet. Jedenfalls, Christus beruft uns zur Freiheit. Und deswegen sagt er ihnen auch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann bietet er ihnen etwas an. Ich will euch erquicken. Das Wort Erquickung benutzt man nicht mehr so. Ich weiß nicht, gibt es noch diesen Kakao Quick, den es früher mal gab? Das kommt ja daher, ja. Das hat nicht nur was mit schnell zu tun, so im Englischen, sondern da steckt ja das Wort Erquicken auch mit drin. Labsal. Es tut gut. Wie so ein frisches Glas mit Wasser. Oder wie so etwas, so eine Tasse Kaffee mal so sitzen und sagen, ach, der ganze Mensch ruht aus und es ist eine Regeneration, die ist unglaublich. Das ist das, was Jesus uns anbietet, Erquickung. Es soll dir gut tun. Wie ein Hauch frischer Luft, wenn man sich angestrengt hat. Wie ein warmer Raum, wenn man aus der Kälte kommt. Wie ein Glas Wasser für einen, der Durst hat. Und wie eine Butterstulle für einen, der schon Hunger hat. Das ist Erquickung. Es soll spürbar leichter werden. Und wenn Jesus dieses Bild vom Joch nimmt, dann deswegen, weil den Menschen damals ebenso viel auferlegt war. Aber er geht dann noch weiter. Er sagt nicht Liberalismus. Und deswegen braucht man auch gar keine Angst zu haben, wegen einer unkontrollierten Freiheit. Sondern er sagt, nehmet auf euch mein Joch. Aha. Noch eins drauf oder was? Kriegen wir doch einen drüber gezogen? Nee, das Problem, ich weiß nicht, ich komme vom Land so gebürtig. Und in Ermangelung, manchmal, wenn der Opa noch irgendwie so ein Grundstück mal eben schnell noch pflügen musste, weil er sich überlegt hat, im nächsten Jahr machen wir da auch Kartoffeln drauf, dann wurde nicht der Trecker extra geholt oder irgendein Ochse angespannt, dann ging man halt selbst davor. Und wer ein bisschen kräftig sein wollte, der zog eben den Pflug und dann ging man auch im Joch. Und ich weiß ungefähr, wie das ist, wie das drückt und wie man zieht und wie man dieses Joch auf der Schulter liegen hat. Aber zwei Joche geht nicht. Es geht immer nur eins, sonst zieht man nicht richtig. Und wenn Jesus sagt, nehmet auf euch mein Joch, dann heißt es gleichzeitig, legt das andere, das dich quält, ab. Das ist zur Freiheit, hat dich Christus befreit. Du musst das alte Joch schon ablegen. Nun ist es ja so, an die alten Joche hat man sich ja so gewöhnt. Irgendwie gehören sie mit dazu. Man hat seine Jacken danach gekauft, ein bisschen breiter, damit das Joch auch mit drunter passt. Und so, man hat seinen Gang dahingehend reguliert. Man hat die Türen extra breit gemacht, damit man mit dem Joch auch reinkommt. Das Bett sieht so aus. Man hat sich eigentlich schön mit seinem Joch eingerichtet. Scheuert manchmal ein bisschen, da hat man aber auch entsprechende Wundsalbe für und so. Man macht es sich leicht mit seinem Joch. Man hat damit leben gelernt, mit den Unwägbarkeiten seines Lebens. Und das jetzt einfach ablegen, steht man ja plötzlich so da, fühlt sich so leicht und so. Aber das mögen wir fromm nicht. Also es muss schon ein bisschen schwer sein, sonst macht es keinen Spaß. Also zu leicht ist nicht gut. Da sehen wir es ja wieder kommen, das leichte Leben. Auf Italienisch heißt das La Dolce Vita. Ah, Toskana, Wein, sitzen, bis in die Gegend gucken, wie schön in einer lauschigen Sommernacht. Nee, das ist zu leicht. Das geht nicht. Ein bisschen schwer muss schon sein. Ein bisschen reguliert muss schon sein. Bitte nicht zu leicht. Aber wer das sanfte Joch Jesu annehmen will, der muss das schwere Joch seines Lebens endlich mal ablegen. Das heißt aber auch, das Joch, das wir tragen, mit der Geschichte, die wir immer mittragen und die wir nicht loslassen können. Da gab es in meinem Leben mal einen Lebensbruch. Da ist mal etwas anders geworden, als ich es mir gedacht habe und als es vielleicht meinen Eltern gefallen hat. Und als ich es mir selber ausgedacht habe. Karriere im Eimer, Beziehung zerbrochen, Kinder anders geworden, als man dachte, Eltern schwer krank geworden, Auto kaputt und was weiß ich nicht alles, worüber wir Menschen uns dann auch ärgern können und was uns eine Last im Leben ist. Alle diese Lasten gilt es abzulegen. Und da greift Jesus bei uns nicht ein. Das überlässt er uns. Denn wer uns die Freiheit bringt, lässt uns auch die Freiheit, das alte Joch weiterzutragen oder es loszulassen. Wir beten das ja manchmal, dass der Herr uns die Lasten nehmen möge. Aber wir halten sie mit beiden Händen fest. Ich habe einen guten Freund, der hat eine Krankheit, das ist so ein wandernder Rückenwirbel. Also kein Bandscheibenvorfall, sondern ein Wirbelvorfall. Den hat er jetzt schon seit 40 Jahren. Es tut fies weh. Der kann sich auch nicht so gut bewegen, deswegen ist auch ein bisschen schwerer. Das dient dem Rücken aber nur auch wieder nicht so. Ein Teufelskreis, sagt man, glaube ich, dazu. Mittlerweile kann man das gut operieren. Keine große Sache mehr. Routine, sagen unsere Ärzte. Aber er lässt es nicht machen. Weil er sagt, 40 Jahre habe ich mich daran gewöhnt. Wer weiß eigentlich, wie es ist, ohne Schmerzen zu leben. Ich kenne das überhaupt nicht mehr. Und nachher muss ich meine Tasche selber tragen. Und dann nimmt auch keiner mehr Rücksicht auf mich. Und dann wird mir vielleicht bewusst, dass mein ganzes Leben anders geworden ist, als es hätte werden können durch diese Krankheit. Und noch ist auch noch nicht so schlimm. Noch muss ich ja nicht im Rollstuhl sitzen. So sind wir oft. Ich billige ihm das zu, ist trotzdem Freund. Aber so sind wir oft. Noch ist ja nicht so schlimm. Noch geht's ja irgendwie. Aber wer das sanfte Joch Jesu nehmen will, muss das alte Joch ablegen. Anders geht's nicht. Und Jesus sagt auch, was wir dann kriegen, Sanftmut. Interessant ist ja, dass es so Wörter gibt, an die mit Mut aufhören. Das andere kommt ja nachher auch noch, Demut. Offensichtlich gehört zum Sanftsein und zum Dienen, was ja Dienemut eigentlich heißt, gehört ja offensichtlich eine entsprechende Portion Mut. Man muss diesen Mut schon aufbringen, es riskieren, herauszutreten, nicht in dem zu bleiben, in dem man immer ist. Und dann wird etwas Verrücktes passieren. Ihr werdet Ruhe finden. Ruhe finden für eure Seelen. In meinem Leben hat sich das beruflich alles so entwickelt, dass ich ganz, ganz wenig Ruhe habe. Heute hier, morgen dort. Immer rund und immer weiter. Von morgens ganz früh bis abends ganz spät. Aber was wisst ihr, was das bedeutet, mal dann zu sitzen und nichts zu machen? Einfach dumpf die Decke anzustarren und gar nichts zu machen? Sich einfach mal gehen zu lassen, die Musik aufdrehen, dass den Ohren wehtut. Und einfach mal nicht Rücksicht zu nehmen. Einfach mal für einen Augenblick. Das, wozu Jesus uns hier aufruft, und das mag euch jetzt quer runtergehen, ist aber eine liebevolle Rücksichtslosigkeit. Und zwar für uns. Ruhe finden. Entspannen. Auch egal, was die anderen jetzt sagen, auch egal, was die anderen fragen, einfach mal Ruhe finden. Und das ist nicht etwas, was wir suchen, sondern was uns angeboten wird. Ihr werdet zur Ruhe kommen, zur Ruhe für eure Seelen. Jesus fordert die Leute auf, von ihm zu lernen. Lernt von mir. Eigentlich muss man nichts anderes machen. Und manchem frommen Rechthaber, manchem Pharisäer der heutigen Zeit würde ich es wünschen, dass er weniger Buchstaben glaubenderweise in der Bibel liest, sondern lieber mal auf Jesus guckt. So zwischendrin mal. Hat er nicht gesagt, der Geist macht lebendig, aber der Buchstabe tötet? Hat er nicht gesagt, das Gesetz ist für die Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz? Hat er nicht gesagt, dass alle Ordnungen dem Menschen dienen müssen und nicht der Mensch den Ordnungen dienen muss? Und wie oft kehren wir es um und machen daraus ein System und glauben wie die Pharisäer, es wäre alles in Ordnung, wenn alle im System leben würden. Dann ist gar nichts in Ordnung. Denn dann ist etwas ganz Entscheidendes nicht mehr da. Es ist kein Leben mehr da. Wie viel Angst herrscht manchmal unter uns Christen? Und da steht uns ein liebevoller Gott gegenüber, der sagt, herzlich willkommen. Ey, komm rein. Und wir machen uns immer Gedanken, ob unsere Schuhe sauber genug sind. Oder ob wir die richtige Kleidung anhaben. Oder ob wir uns richtig verhalten. Oder ob alles in Ordnung ist. Herzlich willkommen. Komm rein. Unsere Lasten tragen wir gerne mit uns mit, weil sie irgendwie uns angewachsen sind. Aber in der Begegnung mit Christus werden uns die Lasten leicht angeboten, wenn wir sie bereitwillig abgeben. Gib sie ab und du wirst etwas Neues bekommen. Kein Liberalismus, sondern, und das ist das Gebot, das am Ende ja bleibt, und das ist die Ordnung, die am Ende bleibt. Der Sadduzäer fragt Jesus ja, nun, was ist denn das höchste Gebot nach all den Ordnungen, die wir haben, wenn du hier so locker mit allen möglichen Sachen umgehst? Da sagt Jesus, ist doch einfach. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten und dich selbst. In diesem Dreiecksverhältnis lebst du. In dieser Beziehung zu Gott, hab ihn lieb. Und hab ihn vor allen Dingen in den Augenblicken lieb, wo du dich selber nicht leiden kannst. Und hab ihn vor allen Dingen in den Augenblicken lieb, wo du einen anderen nicht leiden kannst. Und hab ihn vor allen Dingen in den Momenten lieb, wo du ganz große Fragezeichen in deinem Leben hast und keine Antwort findest. Da hab Gott einfach nur lieb. Und deinen Nächsten? Dein Nächsten, das ist, war da nicht irgendeiner, der gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus hat ihn angeguckt und hat gesagt, okay, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, vielleicht verstehst du es dann. Hat er ihm eine Geschichte erzählt, hat er verstanden. Der in unmittelbarer Nähe ist. Der Nächste ist der Mensch in meiner Gegenwart zur Zeit. Und wenn es einer im Zug ist, der neben mir sitzt, dann ist der das. Oder im Flieger, dann ist der das. Oder beim Einkaufen, dann ist der das. Oder der an der Autobahn neben mir herfährt, dann ist der das. Und was auch immer, der Nächste ist immer der Mensch, der mir gerade begegnet. Und er verdient es, dass ich ihm genauso liebevoll begegne, wie ich Gott begegnen möchte. Ich übe das manchmal so mit bilde ja Führungskräfte aus, die in der Industrie was machen, und dann übe ich mit denen schon mal einchecken im Hotel. Mal freundlich sein, mal fragen, wie geht's Ihnen denn so, der Dame hinterm Tresen? Mal fragen, macht Ihnen der Job eigentlich noch Spaß? Sagen Sie mal, was hat Sie denn heute Morgen schon aufgeregt? Oder über wen haben Sie sich heute Morgen schon gefreut? Wenn ich sowas mache, kriege ich meistens so Antwort, über Sie habe ich mich gefreut, weil es hat mich noch keiner gefragt. Und dann ist das keine große Evangeliumsverkündung, sondern es ist gelebtes Evangelium. Mal einfach ein bisschen freundlich sein, ein bisschen aufmerksam sein. Damit fängt Nächstenliebe an. Und sie endet vielleicht in der tatkräftigen Hilfe bei einem Menschen, der in großer Not ist. Und dann stehe ich da vor diesem Spiegel und gucke da rein. Irgendwann erreichen wir auch das Ende der Chemie. Und dann ist es nicht mehr zu übersehen. Die Falten werden tiefer, die Haare werden grauer bei denen, die noch welche haben. Der Gang wird krummer, die Konfektionsgröße ändert sich von Jahr zu Jahr. Und dann können wir uns gar nicht mehr so richtig leiden. Und dann wollen wir jemand anderes sein und dann träumen wir uns in andere Bilder hinein, wer wir denn alles sein mögen. An den äußeren Dingen kann man so das eine oder andere machen. Ein bisschen Sport, die Ernährung ein wenig umstellen, ein bisschen mehr schlafen und so weiter. Da hilft schon einiges. Aber was unsere Selbstannahme angeht, wir gucken ja mit unseren Augen oft auch noch tiefer und dann sehen wir in unsere Lebensgeschichte rein und sehen in unserer Lebensgeschichte das eine oder andere, von dem wir sagen, ja, das hätte ich mir eigentlich mal anders gewünscht. Und wenn es uns dann gelingt, mit dem Blick in den Spiegel uns selbst mit den Augen Jesu zu sehen. In meinem Fall sehe ich immer einen, der grinst und mit dem einen Auge zwinkert. Vielleicht seht ihr jemand anderes, vielleicht einen, der mit euch zusammen weint. Vielleicht seht ihr irgendeinen, der euch bedauernsvoll anguckt und sagt, ach du liebe Zeit. Aber dann wird er uns an die Hand nehmen und sagen, komm, und jetzt machen wir fröhlich weiter. Denn zu einem Christen gehört ein fröhliches Leben. Auch mitten in größten Leid. Vor ein paar Tagen habe ich bei uns unseren Walter beerdigt. Walter war so ein Original in der Gemeinde, ist auch gar nicht so furchtbar alt geworden, nur Mitte 70 und die letzten 8 Jahre war er von Demenz gekennzeichnet. Aber das war eine lustige Beerdigung. Das war eine fröhliche Beerdigung. Der Chor sang alte Lieder und alle sangen sie irgendwie mit. Der ganze Friedhof war ein einziger Gesang. Und Walter war ein alter Hertha-Fan. Das konnte er auch noch, die Fußballergebnisse hatte der auch noch drauf, als er viele andere Sachen nicht mehr wusste. Und einer seiner Freunde packte über dem Grab die Hertha-Fahne aus und schwenkte sie drüber und warf sie ins Grab. Das war eine fröhliche Beerdigung. Mitten in aller großer Trauer, die trotzdem da war. Und so stelle ich mir unser Christsein in dieser Welt vor. Wir haben alle unseres Päckchen zu tragen, wie wir so schön sagen. Aber da gibt es einen, der uns mitten in dieser schwierigen Situation etwas Leichtes anbietet. Und das dürfen wir nehmen. Und wenn wir dann hier rausgehen, dann nehmen wir vielleicht das ein oder andere Schwere auch wieder mit. Morgen im Beruf vielleicht oder nachher zu Hause oder vielleicht in den nächsten Tagen. Und vielleicht sehnen sich ja einige nach Weihnachten und vielleicht gibt es auch einige, denen es vor Weihnachten graust. Wir nehmen das alles wieder mit. Aber da hat uns zwischendurch jemand leicht auf die Schulter gelegt. Seine Last. Und die ist sanft und leicht und die dürfen wir in alles Schwere unseres Lebens mit hinnehmen. Und wenn wir dieses Angebot haben, dann wäre es gut, wenn wir diese Freiheit gewittert haben, wenn wir ein Stück davon gerochen haben, wenn wir ein Stück auf der Zunge haben schmecken können, dass wir dann nicht wieder unter dieses alte Joch, das wir gerade abgelegt haben, zurückkehren. Vielleicht ist das eine schwere Übung. Vielleicht ist das ein harter Weg. Vielleicht schafft man das auch nicht alleine, aber dafür ist ja die Gemeinde da. Ich habe viel Elend in der Gemeinde kennengelernt, aber ich sage euch eins, ich möchte niemals ohne Gemeinde sein. Niemals. Denn da gibt es Schwestern und Brüder zur rechten Zeit. Und dann fasst der eine rechts und der andere links und hilft mir, mein Joch loszuwerden. Und weil sie Mitwisser sind und Mittäter, sind sie auch Mitglaubende. Dafür ist die Gemeinde da, wenn ich es dann alleine nicht schaffe. Und es gibt garantiert in jeder Gemeinde irgendjemanden, dem ich persönlich vertrauen kann und der mein Vertrauen verdient. Und der wird mir tragen helfen. Und natürlich werden sie wieder kommen, die Glaubenspolizei, die wieder guckt und sagt, geht das denn, darf man das denn überhaupt sagen und darf man so glauben? Und sagt man, ach du liebe Zeit, was passiert denn da? Überlass es doch einfach mal Gott. Überlass es ihm doch einfach mal zu urteilen und zu entscheiden. Das hat er im Fall seines Sohnes Jesus Christus übrigens auch gemacht. Da hat er gesagt, wenn ich mir das ganze Elend angeguckt habe, dann hätte ich reinfahren müssen mit Blitz und Donner und hätte sie alle von der Erde verscheuchen müssen. Aber es hat Gott gefallen, dass er uns in seinem Sohn Jesus Christus eine unglaubliche Perspektive geschaffen hat. Und die nehmen wir gerne in Anspruch. Und damit auch das sanfte Joch, das er uns auflegt. Dann haben wir noch zu tragen. Aber er trägt mit. Dann kommen wir noch in schwierige Situationen, aber es drückt nicht mehr. Dann haben wir das ein oder andere noch zu bewältigen, aber wir werden unter dieser Last nicht zusammenbrechen. Und so segne euch der gute und gnädige Gott. Amen.